Herzlich willkommen zum Podcast Mehr erleben, der EOTB Sehen Plus am Blindeninstitut Würzburg.
Wir sprechen über Teilhabe und Selbstbestimmung von und mit Menschen mit Behinderung.
Das Theater Augenblick gibt es seit 1998. In Bayern ist es das erste und einzige Theater, in dem Menschen mit Behinderung als Schauspieler arbeiten. Der Markus und ich, wir haben heute zu Gast den Stefan Merk. Er ist Regisseur und Theaterleiter und Schauspieler. Und der Alexander Ellenbruch, er ist Schauspieler am Theater Augenblick. Hallo.
Hallo. Hallo zusammen.
Hallo Markus. Ja, meine erste Frage ist, das Theater gibt es ja jetzt schon ziemlich lange. Bist du, Stefan, derjenige, der das Theater aufgebaut hat? Wer hatte die Idee? Wie ist es entstanden? Wie kam es dazu?
Ja, also das war meine Idee, dieses Theater so aufzubauen, das Konzept. Es war eigentlich so, dass ich als Schauspieler nach meinem Pädagogikstudium, Sonderpädagogik und Sozialpädagogikstudium, bin ich damals irgendwie nach Berlin und habe da als Schauspieler gearbeitet. Und habe das gesehen, wie andere auch mit Menschen mit Behinderung professionelles Theater machen. Und ich bin dann wieder zurückgekommen nach Würzburg und habe dann bei den Mainfränkischen Werkstätten damals im Sozialdienst angefangen und habe ein Jahr lang diese Freizeitgruppe Theater gemacht. Und irgendwie hat es total Spaß gemacht, war total schön mit den Schauspieler mit Behinderung zu arbeiten, aber es gab halt nur eine Aufführung oder zwei Aufführungen, da war alles rum. Ne? Mhm. Und da ich selber so im professionellen Bereich gearbeitet habe, habe ich gedacht, Mensch, das muss doch irgendwie anders gehen, ja, dass wir das auch professionalisieren, dass wir das als Arbeitsplatz definieren, und habe dann ein Konzept geschrieben. Und habe das damals der Geschäftsführung bzw. dem Prokuristen gezeigt und gesagt, es wäre möglich, das als Arbeitsplatz anzubieten. Mhm. Und das war erstmal so was ganz Neues und Überraschendes. Es gab zwar schon eine andere Theatergruppe, die Theaterwerkstatt Eisingen, die das in der Freizeit gemacht haben, auch sehr, sehr professionell. Aber dass es wirklich offiziell in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung als Arbeit angeboten wird, das war wirklich etwas ganz Neues. Und die haben sich damals, also der Michael Wenzel, einfach drauf eingelassen, haben gesagt, oh, wir probieren das, wir machen das, und haben dann im Theater am Neunerplatz haben wir Premiere gehabt mit unserem ersten Stück Traumgeschenke. Und das war einfach überwältigend. Wir haben 50, 60 Mal gespielt, es war ständig ausverkauft, und es war einfach ein unheimlicher Run auf die Karten, und das hat sozusagen dazu geführt, dass dieser Bereich dann weiter ausgebaut worden ist.
Und mittlerweile habt ihr ja ein eigenes Theater, also pandemiebedingt natürlich jetzt ein bisschen schwierig, aber eigentlich habt ihr ein richtig tolles Theater mit einer großen Bühne und Equipment, und also in der Theaterlandschaft Würzburg, sage ich mal, seid ihr absolut etabliert.
Ja, also das hat sich dann, nachdem das so am Anfang gut entwickelt hat, hat sich das dann weiterentwickelt. Dann kam noch eine Stelle dazu, und es gab immer Probleme mit den Räumlichkeiten, und zufällig wurde dann neue Räumlichkeiten gebraucht, damals in Lengenfeld, und da hat man dann auch ein Theater reingebaut. Ja. Mhm. Im hinteren Bereich war eine andere Abteilung, im vorderen Bereich war das Theater Augenblick, und da haben wir dann unsere Aufführung gemacht, und das war schon nochmal was anderes, dass wir dann die anderen Künstler eingeladen haben in unser Theater und wir auf unserer eigenen Bühne gespielt haben. Also so, dass es wirklich immer, dass nicht wir als Gast sind, sondern dass wir wirklich unsere eigene Bühne haben. Ich spreche jetzt erstmal von einer gewissen Vergangenheit, weil wir jetzt gerade im ja im Kultur- und Kreativzentrum Bürgerpreu sind und da unsere Räume haben und ja, vielleicht noch nicht wissen, vielleicht bleiben wir auch da oder gehen wir wieder zurück. Also das ist gerade noch so in der Diskussion, wie das dann sich entwickelt.
Du hast einen Gast, einen Schauspieler mitgebracht. Alexander, seit wann bist du da dabei bei diesem Schauspielerteam?
2005.
Hast du angefangen und hast gesagt, ich möchte einfach da mitmachen oder bist du ausgesucht worden?
Ich habe mir das einfach mal angeguckt und habe dann einfach mal eine Idee eingestreut. Einfach so.
Mhm. Weißt genau. du die noch, die Idee?
Oh ja, ich hatte damals so eine ganz uralte Videokassette vom Emil Steinberger, beziehungsweise mein Vater hatte die. Die habe ich mir ganz oft angeguckt. Und irgendwann hatte ich das dann auswendig in meinem Kopf gespeichert. Das konnte ich dann auf Abruf. Man musste nur mal was sagen und schon ging's los. Ja.
Also er war eigentlich mit der Schule warst du mal da, ne? Hast einen Workshop gemacht bei uns und da ist er mir schon damals aufgefallen. Also Wahnsinn, was für Ideen und welche Kreativität. Und dann haben wir ihn mit ins Theater genommen. Und dann haben wir das erste Stück da mit ihm entwickelt und da hat er diese einfach in der Pause, weil meistens ist auf der Bühne, war er noch ein bisschen gehemmt und in Pause war er so ganz offen und dann hat er plötzlich angefangen, Schweizerdeutsch zu reden, wie damals der Emil, der Kabarettist aus der Schweiz. Und er konnte alle Szenen, er hat so ein fotografisches, ne, du kannst
Gedächtnis.
Das Gedächtnis, alle Szenen. Und ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Ja. Und dann hat er die einfach so durchgespielt. Ja. Ja, aber nicht auf der Bühne, da plötzlich. Meine Aufgabe war eigentlich nur das, was er neben der Bühne spielt, auf die Bühne zu bringen. Ja.
Was ist da draus geworden?
Also,
was ist es geworden? Ja.
Ein Stück. Ja. Also nicht von ihr allein, aber
ein Schweizer Engel, der im Himmel Schweizerdeutsch redet und da kann er und wenn ihr irgendwie was wollt über Emil Steinberger wissen wollt oder irgendeine Szene oder was weiß ich, alles Mögliche, auch Werner kannst du auch alles durch und Asterix kann auch alles. Also man kann immer Material. Man muss nur auf die Suche gehen mit dem Alex bei dir und das ist unerschöpflich.
Also mir fällt ja spontan Pfingstern. Das müsste ein G haben. Ist das nicht auch aus
ja,
der
stimmt,
den kann ich auswendig.
Ja, das war mir klar.
Auf den richtigen Fuß erwischt.
Ja, schön. Aber ich finde es ja klasse, dass du praktisch von deiner Seite aus etwas Verborgenes angeboten hast und der Stefan hat dann gesagt, das müssen wir auf die Bühne bringen oder ein Stück draus machen. Und diese Entwicklungen, das ist für mich immer das Spannendste, was so in dem Fall du machst, Stefan, dass du da so Stücke dann mit den Leuten dann auf einmal kreierst und gestaltest und Gestalter nimmst. Ich finde das grandios.
Also das ist auch, man muss sehr geduldig sein. Das ist wie so Geschenke. Also man muss warten, weil natürlich kann ich ein Stück innerhalb von 3-4 Monaten mit denen machen, aber dann wirkt es nicht so lebendig und echt. Aber wenn ich warte und irgendwann setzt sich das aus vielen Ideen der Schauspieler, aber auch nonverbale Ideen. Also ich sage nicht, ihr müsst jetzt Ideen und was habt ihr, sondern die zeigen mir auf der Bühne ganz verschiedene Sachen. Ich nehme das auf, biete das, verändere es vielleicht ein bisschen und die improvisieren beim nächsten Mal wieder. Und dann entwickelt sich das in so einem dialogischen Prozess so ein Stück ganz langsam. Und da kommen dann so Sachen, also zum Beispiel dieser Schweizer Engel, der steht dann da und guckt dann so die Akten durch, ne? Und du ist dann ständig irgendwie, was, ne? Oder du kannst es besser wie ich, ne?
Buchen und ja.
Da kann er auf jeden Fall, guckt er dann durch und regt sich auf, warum die Akte dann falsch ist und dann wieder wird was rausgenommen, wieder reingenommen. Und das ist so schön, die Leute lieben diese Szene, ne, wenn
man
spielt.
Ja.
Natürlich.
Willst du mal was machen, ne? Schweizerdeutsch.
Weil er es schon angesprochen hatte, Pfingsten.
Ja.
Das wäre dann. Also. Vier senkrecht, Grautier, es hat vier Buchstaben und fängt mit einem E an, dann fehlt einer und dann geht's mit EL weiter. Ein Krautier mit EEL. Egel. Eger. Ah, das ist wieder ein E. Das stimmt es aber waagerecht nicht mehr. Die Hühner tun es. Legen. Oh, da gibt es aber senkrecht genau gleich wohl wieder Eger. Das ist ein dummes Kreuzworträtsel, das. Ja, und sechs waagerecht hieß es ja dann Ochtern. Ochtern, das stimmt das wieder, Ochtern. Kirchliche Feiertag. Habe ich auch noch nie gehört, das.
Sehr gut. Das ist wirklich sehr lustig. Ja. Toll, ja. Klasse.
Also das war bei dem Stück Himmel, Hölle und die Lust am Leben. Und dann genau beim anderen Stück, wo man gebrochenes Eis, ne, da warst du immer so James Bond-Fan und hast
dann eine Zeit lang.
Und das da ständig irgendwie ging es dann drum, irgendwie. Da unterwegs zu sein und die Fälle zu lösen. Und dann haben wir ein bisschen improvisiert mit diesem James Bond. Und irgendwie wurde dann so eine Figur draus, Agent 0088, genau.
Ja, mit Hut und Trenchcoat.
Genau, so, der aber nicht so hart ist, sondern so ein ganz sensibel, der auch noch Gedichte liebt.
Ja, Gedichte.
Und der aber immer wieder hart sein will und sich eigentlich gegen seine Mutter wehrt, aber immer wieder zurückfällt, ja, in diese Sensibilität und Feinheit. Und das war total grotesk auch und total schön, wie du das gespielt hast. Und dann haben wir ihm noch so einen Praktikanten an die Seite gegeben, der dann lernt, das Agentendasein. Und dieser Praktikant war einer, der Peter Englert, der dich fast zum Wahnsinn gebracht hat, ja. Also, auch auf der Bühne, das war so inszeniert. Der hatte die Aufgabe, nur den Agenten 008 so weit zu triezen, ja, dass er immer wieder, bei der Beschattung und beim Beobachten der
Personen.
Der Personen, ne? Hat er halt immer irgendwie Unfug und ist immer raus oder hat immer andere Sachen gemacht. Und dadurch lebt das Stück mit dieser Lebendigkeit von den beiden, ja.
Aber Stefan, das ist ja genau das, wo an sich deine Aufgabe anfängt, Talente zu entdecken und die dann auch zusammenzubringen. Und ich finde es ja immer auch toll. Ich spreche von meinen Jungs, die ich hier betreute, von den Brailers, auch von Talenten. Und auch da gibt's auch einer, der kann den Dieter Thomas Heck total schön nachmachen. Also wenn wir fertig sind mit Spielen, dann muss er das immer machen. Da, ZDF, hier ist Berlin und so. Da. Also das ist an sich eine wunderschöne Geschichte, wenn man mit Menschen arbeiten darf, wo man Talente ansprechen darf und die dann auch fördert und so. Also das, ich genieße das auch als Geschenk. Und das finde ich einfach klasse, dass das auch auf anderen Ebenen laufen kann und so weiter. Ich möchte noch einen kleinen Schwenk machen zu unseren Kindern hier, die auch so eine Theatergruppe haben und ich die auch gerne immer begleitet haben und wo auch viele mit Sprechen gar nicht so viel am Hut hatten. Also auch die gar nicht diese Talente so mitgebracht haben, aber trotzdem mal in eine andere Rolle schlüpfen wollten. Und genau das ist es, wo einfach, warum gehen auch viele Menschen immer im Fasching in die Häs rein? Du kennst es ja aus deiner Heimat. Warum tut es mal gut, sich auch zu verändern, äußerlich und auch in dieser Stimmung? Und das ist ein Welten. Also ich kenne viele Stotterer hier, die auf einmal ganz normal gesprochen haben. Auf der Bühne. Und solche Therapieformen, sage ich jetzt mal einfach, es wäre schön, wenn es die ganz, ganz viel gibt und auch unterstützend gibt. Also da waren viele von der Schule auch dabei hier bei uns. Aber es wäre schöner, wenn da noch auch ganz andere Aufmerksamkeit da wäre. Vielleicht schaffen wir es mit dem Podcast da auch mal Menschen zu motivieren oder auch Verantwortliche, unseren anderen Menschen ein bisschen mehr auch so Chancen zu geben für sowas. Und das ist höchste Inklusion. Also ist einfach toll. Ne? Bin begeistert. Ich könnte gerade.
Ja, und ich denke, dass es halt wichtig ist, dieser dieses Ziel offen zu gestalten, dass man nicht vorher weiß, wie das Stück ausgeht. Und das machen wir oft quasi als Anleiter oder Regisseure den Fehler, wir wissen genau so und so wird es nachher sein und dann werden wir die, nehmen wir die Personen und stellen die hin. Also wenn er jetzt den Agenten 007 genauso hätte spielen müssen, dann wäre das natürlich, da hätte man gesehen, das ist jetzt, das wird nicht lebendig, das wird irgendwie gestellt, ja. Aber indem er Agent 008 ist, ein ganz
eine eigene Version von
ihm. In dem Moment hat es plötzlich unglaublich gewirkt. Ne?
Aber du musst ja schon auch ein Stück entwickeln. Also du hast, sagen wir mal, verschiedene Komponenten in Form von deinen Schauspielenden und Geschichten und was sie mitbringen. Aber du musst ja ein Stück entwickeln, du musst einen Spannungsbogen schaffen, du musst einen Anfang haben, ein Ende, es wird eine Geschichte erzählt. Und das ist was du in deiner Ausbildung gelernt hast? Oder also wie passiert dieser Prozess?
Also ja, das ist auf jeden Fall total wichtig, finde ich, dass man nicht nur die Ideen der Schauspieler und Schauspielerinnen hat, sondern natürlich die Idee des Regisseurs oder Regisseurin und natürlich das, was die Zuschauer auch sehen wollen. Ich kann nicht alles bieten. Mhm. Und die Schnittmenge ist eigentlich dann letztendlich das Stück. Manchmal will der Schauspielerin mit Behinderung was ganz Bestimmtes, was ich jetzt nicht will. Ja, andersrum will ich was der Schauspieler, Schauspielerin nicht will. Und dann gibt's aber auch Dinge, die wir vielleicht beide wollen, aber die vielleicht jetzt für die Zuschauer noch fast nicht zu begreifen sind, ja, weil einfach das noch zu abgefahren ist oder zu verrückt oder ja. Und aus dieser Schnittmenge entsteht das Stück. Und ich komme eigentlich ursprünglich aus dem Improvisationstheater. Also ich habe 1991 angefangen mit dem Improvisationstheater hier in Würzburg und da gab es damals vielleicht 8 Gruppen in ganz Deutschland, die sich mit Improvisationstheater beschäftigt haben. Also da gab es, glaube ich, 94 oder 95 gab es die erste deutsche Meisterschaft. Da waren wirklich 8 Theatergruppen, die Improvisationstheater gemacht haben, dabei. Mehr waren nicht zu finden, ja. Und jetzt mittlerweile gibt's da hunderte davon. Und das ist aber für mich wunderbar, dieses Improvisationstheater. Wie baue ich Geschichten auf? Wie baue ich eine Dramaturgie auf? Ohne vorher schon alles ganz festgezurrt zu haben. Also ich weiß, wie ich Figuren aufbaue, wie ich eine Dramaturgie hinkriege, wie das spannend wird. Und kann es in meiner Freizeit quasi, also semi-professionell, also als Improvisateur nebenbei, selber erleben und erfahren, was spannend ist, wo ich Acht geben muss als Schauspieler oder als Regisseur, damit jemand so ein Stück begreift und wo ich ein bisschen loslassen kann, wo es auch Situationen gibt, wo die Improvisation einfach für sich läuft und ich da nicht viel machen muss. Also jetzt gerade in seinem Beispiel mit den Praktikanten ist es so, die beobachten dann jemanden, ja, und da kann ich die freilassen, ne? Die müssen halt beobachten. Der eine muss immer falsch beobachten, muss immer Blödsinn machen, ja, in dem Sinn. Da funktioniert es wunderbar. Aber wenn die Geschichte dann weitergeht, ja, wenn es dann heißt, okay, wir fahren jetzt auch nach Kirgisistan, wir verfolgen die, dann gibt's wieder feste Sätze, die auch kommen müssen, um die Geschichte verständlich zu machen. Und so ist es dann aufgebaut. Es gibt bestimmte feste Schlüsselsätze, die sein müssen, damit der Zuschauer einfach immer weiter verfolgt. Und da gibt es aber auch Möglichkeiten, was weiß ich, auch wo ihr zusammen dann mit dem Flugzeug nach Kirgisistan fliegt und zusammen esst, wie der Glückskeks jetzt aufgemacht wird, wie das Essen jetzt gegessen wird und ist ob der dann da reingeißt oder nicht. Ist dann wurscht, aber es ist so witzig, wenn die zwei einfach eine Grundkonstitution haben. Der eine möchte alles korrekt machen und der andere schert halt immer aus. Ja. Also diese Grundkonstitution, das muss ich denen sozusagen mitgeben und dann haben die ihre Rollen und dann funktioniert das von allein.
Aber das heißt ja, dass jedes Mal das Stück auch anders ist.
Genau.
Also genau. Wenn du auf die Bühne gehst als Schauspieler, dann hast du ein grobes Gerüst. eben das, was du gerade beschrieben hast, Stefan, und alles andere, also du weißt ja nicht, was macht denn dein Kollege oder deine Kollegin und wie reagiert. Und kommst du damit gut klar mit dieser Unsicherheit? Also ich denke, man hat ja sowieso die Hosen voll, wenn man so auf die Bühne geht und ist nervös. Aber wenn ich nicht mal, wenn ich so zum Festhalten nicht, also wie gehst du damit um? Ist es eher gut oder eher schlecht?
Doch, ist gut. Es ist sogar so, bei meinen Kollegen manchmal was nicht einfällt. Ich kenne mehr der ihren Text als meinen eigenen. Es ist wirklich so. Da hat einmal, weiß nicht mehr, wer das war, ob das sogar der Peter war, weiß ich nicht. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, was dem seine Dialogzeile war, aber ich habe dann den seine Zeile gesagt und dann hat der die nochmal gesagt und dann war der wieder sicher drin. Also, ja. Oh Mann.
Genau, also manchmal ist es auch so, dass Alexander, ich habe ihn auch manchmal gefragt, du, was habe ich denn jetzt für einen Text?
Stimmt. Ja,
weil ich habe dann die Rolle von diesem anderen, von dem Chef des Geheimdienstes übernommen, weil der eine aufgehört hat, der eine Schauspieler. Genau. Dann konnte ich ihn immer fragen, du, was kommt dann für ein Satz und so. Also er weiß die er weiß es fotografisch, aber wenn du mal in der Sache drin bist, ja, ne, also sehe ich, da kannst du improvisieren ohne Ende. Also wenn das Publikum da ist und dann das habe ich überhaupt keine.
Es war ein bisschen schade, dass wir hier keine Kamera laufen haben, weil der Alexander, der spielt wirklich gerade dieses Gespräch.
Ich habe mal eine Sängerin begleitet, Claire Waldorf, und zum Schluss hätten wir eine Zugabe machen sollen und wir hatten große Cognac-Schwenker am Klavier stehen und dann hat sie angefangen zu singen und dreht sich auf einmal um und sagt, ich krieg den Text, wir waren passiert auf der Bühne, ich krieg den Text nicht unter auf der Melodie. Und dann habe ich gedacht, was ist jetzt? Und dann bin ich aufgestanden, habe erstmal den Cognac auf Ex getrunken, da war Tee drin. Und dann habe ich wieder hingesetzt, wir probieren es nochmal. Und dann war wieder, hat er unterbrochen, ich krieg den Text nicht unter. Und das war eine Komödie. Ich hatte die falsche Melodie gespielt und sie hat sich aber sehr bemüht, ihren Text da runterzubringen.
Das hat natürlich nicht hingehauen.
Wir haben so gelacht, die Leute haben so gelacht, das kann man auch gar nicht wiederholen. Gell, das habt ihr eingeübt? Nein, das haben wir nicht eingeübt, es war wirklich spontan gerade. Also es gibt einfach diese Form und die kann man auch nie wieder wiederholen.
Ja, das ist
einfach
Situationskomik, die dann einfach läuft, ja, die funktioniert.
Also und das geht und das funktioniert bei Menschen bei aller Couleur und das ist einfach grandios. Ne? Aber man hat schon ein bisschen Bauchweh, also das stimmt schon auch, aber das ist ja gut so. Das brauchen wir ja auch ein bisschen. Ne? Mhm. Ja, aber wie gesagt, das Projekt wird auch wahrscheinlich dann wieder zurückziehen oder ihr bleibt da unten in diesen neuen Räumlichkeiten oder wisst ihr noch nicht, was sich da alles entscheiden wird?
Genau, das wissen wir jetzt noch nicht genau, wie das weitergeht. Es hängt jetzt auch nicht nur von mir ab, weil da natürlich die mainfränkischen Werkstätten noch dahinter sind, wie das genau. Also da kann ich jetzt nur bedingt sagen. Aber ich fände es spannend, ich persönlich fände es spannend, da dort zu bleiben, da wo Kultur auch direkt stattfindet. Da hätten wir ein bisschen bessere Anbindung auch mit der Straßenbahn, kommen wir direkt hin und wir könnten uns ein, also wir haben da zwei Räume, das könnten vielleicht mit dem Kulturkeller Z87 da noch mehr zusammengehen und ja, gäbe noch eine Möglichkeit, vielleicht eine Kunstwerkstatt noch einzurichten. Also gäbe da Möglichkeiten, aber das ist jetzt noch Fragezeichen. Natürlich hat es auch immer finanzielle Hintergründe, weil der Pflegesatz ist halt nicht geeignet, um ein Theater vollständig auszustatten, ein Theater, das professionell mit Menschen mit Behinderung und auch Menschen ohne Behinderung zusammenarbeitet. Aber man muss sich das halt auch so vorstellen, dass so Pflegesätze in Werkstätten so sind, dass es ein Gruppen- oder FAP gibt, Fachkraft für Arbeit und Berufsbildung. Und der hat eigentlich 12 Menschen mit Behinderung und die von Montag bis Freitag von 7.30 Uhr bis 16 Uhr. Mhm. Ja. Und das ist eigentlich das, was über den Pflegesatz finanziert wird. Da kann man natürlich kein Theater machen, wo man dann vielleicht mit wenigeren Leuten arbeitet, wo man vielleicht auch ein bisschen flexibler ist, mal vielleicht mit 5 Leuten, mal mit 8 Leuten, mal mit 3 Leuten vielleicht nur. Man braucht auch viel mehr Personal drumherum, die unterstützen hinter der Bühne, vor der Bühne. Man braucht noch einen Techniker, der umbaut. Und das würde ich mir halt auch sehr, sehr wünschen, dass eigentlich auch dass man da umdenkt, dass der Pflegesatz eigentlich noch von einer ganz anderen Zeit her stammt, wo Inklusion eigentlich überhaupt nicht gefördert wird. Das heißt, der Pflegesatz sagt, je mehr Menschen mit Behinderung ich in meiner Gruppe habe, desto besser werde ich honoriert finanziell. Das heißt, wenn ich mit 12 Menschen mit Behinderung ohne externe Schauspieler arbeite, ist das eigentlich das Filetstück. Ja. Aber eigentlich wollen wir doch nicht, dass es nur 12 Menschen mit Behinderung gibt, die das Theaterstück machen, sondern wir wollen auch Externe dazunehmen, wir wollen auch mal mit 5-5 arbeiten, wir wollen einfach flexibel sein, es kann auch mal ein Solostück geben, ja, also ich könnte mir auch ein Solostück mit dem Alexander vorstellen, aber rein vom Pflegesatz her wäre das natürlich eine Katastrophe.
Okay.
Ja? Also da müsste eigentlich so in der Zukunft auch nochmal so ein Umdenken passieren, dass man sagt, okay, der Pflegesatz muss auch auf die Inklusion angepasst werden oder verändert werden, sodass es auch möglich ist, Kunst und Kultur zu machen. Momentan ist es wirklich toll, dass die mainfränkischen Werkstätten sagen, das ist uns wichtig, aber letztendlich werden die damit nicht honoriert. Und wir haben Gott sei Dank Kulturförderung vom Bezirk, von der Stadt Würzburg und vom Land Bayern. Institutionelle Kulturförderung, ohne die
würde es nicht funktionieren.
Werden wir sofort irgendwie könnten wir uns auflösen.
Einen Förderverein gibt es noch, ne? Soweit ich weiß.
Es gibt auch einen Förderverein, genau, der immer so kleine Sachen finanziert, also ja, die eigentlich so eine Einrichtung nicht finanzieren kann. Also zum Beispiel sind wir auch mal ganz wahnwitzige Idee, hatten wir durch eine Schauspielerin von uns, die Anna Weisgerber, die damals nach Deutschland kam und die früher in Kirgisistan gelebt hat und die ihre ganze Kindheit da verbracht hat, bis sie 26 Jahre alt war und dann hierher gekommen ist. Und ich habe immer gedacht, was für einer Zeit redet die? Wie ist es denn da? Also ich habe das einfach nicht verstanden. Und irgendwann hat sie wieder bei den Improvisationen angefangen, von diesem Land zu erzählen, von den Dingen, die da waren. Und irgendwann habe ich gedacht, Mensch, das ist so interessant, das müssten wir doch einfach mal näher beleuchten. Woher kommt sie? Was hat sie erlebt? Wohin geht es? Und dann haben wir da improvisiert, ganz viele Improvisationen gemacht, aber irgendwann haben wir festgestellt, das kann nur funktionieren, wenn wir eigentlich tatsächlich mit ihr dorthin gehen und das erleben, wo sie früher gewohnt hat, was sie erlebt hat, weil sie einfach sprachlich nicht so das erzählen konnte und das immer im Unklaren blieb.
Und das habt ihr gemacht. Ja, und das habt ihr gefilmt?
Genau, und da haben wir den Förderverein angefragt, ob er nicht diese Flüge finanzieren könnte. Das andere haben wir irgendwie anders finanziert. Und dann sind wir da hingefahren und haben wirklich Filmaufnahmen gemacht, wo sie herkommt, haben von dem Land Filmaufnahmen gemacht und an den Stationen, wo sie war, in dem, ich sage es jetzt bewusst, Behindertenheim, so hieß es einfach, da wurden dann im russischen Bereich einfach die Menschen mit Behinderung weggesperrt, quasi, die hatten keinen Kontakt mehr zu den, ganz wenig Kontakt zu den Eltern, es war einfach so. Und du hast gemerkt, diese Zwiespalt zwischen Deutschland und Russland, sie konnte eigentlich mehr Russisch, aber dann war sie eigentlich in einer deutschen Familie und die wollten aber, dass sie nur Deutsch spricht, aber im Heim wollten sie, dass sie Russisch spricht. Und plötzlich hast du die ganze Geschichte, die deutsche Geschichte in dieser Person erkannt, ja, und hast plötzlich erfahren, in welchem Zwiespalt sie eigentlich da ist. Und gleichzeitig hast du mit deiner eigenen Geschichte zu tun, ja,
ja.
Auch mein Großvater wurde auch in Russland quasi mit, war im Russland-Feldzug mit dabei und ist da auch gestorben. Und plötzlich hast du aber diesen wahnsinnigen, diesen Zweiten Weltkrieg wieder so ganz präsent, ja, was das für Auswirkungen hat, Jahrzehnte danach. Ja? Und wir haben dann mit diesen Sachen gearbeitet und haben da so ein ganz anderes Stück draus gemacht von jemand, der quasi in Deutschland lebt.
Wie heißt das Stück? Also ich habe es gesehen, ich weiß es nicht mehr. Wie
Gebrochenes Eis heißt es. Also da hatten wir...
Aber sehr beeindruckend, also die Filmaufnahmen sind auch super beeindruckend. Ihr habt ja, denke ich mal, nur einen Teil davon verwendet.
Ja, wir waren hin und weg von dem Filmmaterial und wir haben nur einen Teil davon verwendet. Wahnsinn. Und so also so verschieden wie hier. Und ich konnte dann endlich das verstehen, wie sie denkt, was sie erlebt hat. Mhm. Das war irre. Und wir haben aber eine Geschichte gemacht, wo sie dann eigentlich dem Bruder passiert was in diesem fremden Land und sie ist eigentlich ohne Papiere hier in Deutschland und versucht dann dem Bruder, der sich eigentlich gerade Selbstmordversuch gemacht hat, weil er da nicht rauskommt, ihn zu retten. Und sie fliegt dann dorthin in dieses Land und da kommen diese ganzen Filmaufnahmen, wie sie da in diesem Land ist und so und ihn da rausholt. Und im Hintergrund kommt aber immer dieser Agent und dieser Chef des Agenten, die sagen Schlepperbande und Riesen und dann fährt plötzlich die GSG 9 auf und alle gehen da runter. Und
das ist wahnsinnig viel Action.
Und die begegnen sich eigentlich nie. Wir erzählen ganz eine zarte Geschichte von diesem Menschen, der eigentlich nur das Menschlichste aller, das Menschliche tut und dort runterfährt und ihren Bruder rettet und rausnimmt. Ja, sie hat keine Papiere, aber trotzdem, das würde jeder, das besorgt dann eine Deutsche, die besorgt ihr dann die Papiere und fliegt dann darunter. Und auf der anderen Seite gibt es dann so diese paranoide Vorstellung, was sind das für Schlepperbanden und Verbrecher und was. Und das hat an sich gewirkt. Man braucht da gar nicht groß politisch sein, sondern das sind die zwei Geschichten, die parallel laufen und das reicht, nur mal drüber nachzudenken.
Die Programme kann man auf einer Homepage gucken und wie kann man sich informieren? Steht irgendwie sicherlich, habt ihr sowas, oder?
Genau, ja. Homepage www.theater-augenblick.de.
Ja, ich habe jetzt nämlich auch gerade gedacht, nach dieser Erzählung, wer jetzt keine Lust hat, sich ein Stück anzugucken und zu kommen, der ist selber schuld. Und das wäre jetzt auch meins gewesen, zu sagen, alles rundherum, wann gespielt wird, wo, wer, das erfährt man, denke ich, am besten über die Homepage, weil es ja auch gerade in der Veränderung ist durch die Pandemie, ihr nicht genau wisst, wo ihr seid und wann und wie. Und es gerade alles wieder ganz zart anfängt zu spielen. Ja, noch Fragen, Markus?
Vielen Dank.
Wollt ihr noch gerne was sagen?
Ja, schön. Es war schön hier.
Ja. Wir verabschieden uns. Alexander, vielen Dank für deine... Du hast mich zum Lachen gebracht.
Dankeschön. Das war
sehr schön.
Ja. Sehr gerne. Gerne.
Ein sehr lebendiges Gespräch. Ja, vielen Dank.
Ich danke.
Ich war begeistert, weil du von Talenten sprichst.
Schön.
Okay.
Danke, Ina.
Danke auch. Tschüss und alles Gute.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Die EUTB ist eine Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung und deren Angehörige.
Wir beraten kostenlos und werden gefördert vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales.
Nähere Infos und eine Beratungsstelle finden Sie unter www.teilhabeberatung.de.